Also ich habe sehr direkt gesagt gekriegt, ja, also das ist eben Krebs und das muss jetzt nicht jetzt, aber das muss operiert werden. Mit Katheter wie mit Einlagen habe ich meine Schrecksekunden hinter mir. Diese Pumpe am Anfang, das war schon irgendwie sehr interessant. Also ich finde die nicht sehr sexy. Alles, was man verstecken muss oder verheimlichen will, macht die Sache schwieriger. Und das braucht einfach unnötig Kraft. Das Interessante für mich war, dass ich, was den Krebs selber und wie man das dann behandelt etc., eigentlich ja schon besser hätte wissen müssen.
Du hörst Axel. Seine Krebsdiagnose ist noch sehr frisch. Prostatakrebs. In seinem Fall musste die Prostata entfernt werden. Das ist gerade erst mal 2 Monate her. Er erzählt, wie es ihm aktuell geht, so kurz nach der Behandlung. Wie sein Alltag so kurz nach der OP aussieht, was seine Herausforderungen sind und wie er überhaupt drauf gekommen ist, dass er Krebs hat.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. Ich treffe Axel in einem Außenbezirk im Nordwesten von Wien. Von den inneren Bezirken geht es hierher ganz schön steil bergauf. Ich bin mit meinem Fahrrad ganz schön außer Atem gekommen. Hier heroben ist der Blick auf fast ganz Wien möglich. Fast deshalb, weil wir uns noch im bebauten Gebiet befinden. Auf dem Döblinger Friedhof. Die Sonne scheint, Blätter fallen von den Bäumen, es wird geschnitten und gemäht. Ein angenehmer Herbsttag. Andere Besucher sind an diesem Frühnachmittag wenige hier. Diesen Ort für das erste Treffen hat Axel gewählt.
Der Döblinger Friedhof hat im letzten Vierteljahr eigentlich für mich insofern eine, noch einmal, abgesehen davon, dass ich den gut kenne, besondere Bedeutung gekriegt, weil ich hier eigentlich so die ersten Gehversuche nach der Operation gemacht habe. Das war die einzige Fläche, unter Anführungszeichen hier, wo es nicht bergauf und bergab geht, wo man ebenerdig einfach auch länger spazieren gehen konnte. Und es hat sich bewahrheitet. Ich habe, wie ich im Spital war und eben geredet habe und entlassen wurde und auch mit meinem Urologen geredet habe, nachher dann habe ich gesagt, ich glaube, ich werde diesen Friedhof auswendig lernen. Und es ist ein bisschen passiert. Also ich habe ihn wirklich schon gut gekannt. Gehen wir da in die Richtung, okay, ist besser. Und also ich weiß nur die... Also wie ich heimgekommen bin mit Katheter und dem ganzen Wahnsinn, war es irgendwie, also spazieren gehen war da jetzt nicht wahnsinnig groß drinnen mit dem Katheter am Anfang. Dann war aber eh schon der andere, der eben, dem ans Bein schnallt. Und dann bin ich es angegangen, aber Gottlob bin ich mit dem nicht bis zum Friedhof gekommen von zu Hause, sondern da war vorher dann schon Entnahme und so. Und ich weiß gar nicht, wie viele Tage genau es waren. Also ich habe nicht Buch geführt. Aber irgendwann einmal, wahrscheinlich so nach einer Woche oder so, bin ich dann von daheim hier am Friedhof angekommen und bin dann irgendwie halt hier dann gegangen. Und es war alles sehr anstrengend und es hat wehgetan und es war mühselig. Aber trotzdem war es ein bisschen eine Befreiung, auch weil ich eben, ja, also einfach wieder von daheim ein bisschen weg war. Und bin dann vor mich hin spaziert und obwohl ich den gut gekannt habe, bin ich dann irgendwann einmal hier an dem Ort gelandet und war irgendwie gerührt, dass ich bei einem Grabstein stehe, wo steht geborene Glück. Hm. Weil hier liegt die Familie Schwarzwald.
Davor.
Ja, ja, ja. Okay. Und also, das ist die Hansi geborene Glück, fand ich einfach sehr lustig, weil natürlich Hansi im Glück, das Märchen kennt jeder. Und das ist auch das, was mich, also ich habe, Friedhöfe sind für mich immer schon eher was Interessantes als was Trauriges gewesen, immer schon. Und mit einem meiner besten Freunde sammeln wir Grabsteine eigentlich, wo sozusagen im Kontext, also wir sammeln nicht die Grabsteine, wir machen ein Foto davon, aber wir sammeln da, weiß ich nicht, interessante Konstellationen, die wir halt interessant finden oder lustig finden. Und wenn dann irgendwie 2 Familien nebeneinander das Grab haben und die einen heißen Frühling und die anderen Sommer, ist das irgendwie komisch. Oder hell und dunkel oder so Dinge irgendwie. Mhm. Nein, und dann bin ich auf diesem Bankerl sehr oft gesessen und habe hier auch nachgedacht. Mhm. Einfach auch.
Also wir sehen da ein würde ich mal sagen, sehr altes Grab. Es ist unheimlich detailreich verziert. Und es war auch mal Efeu drüber gewachsen.
Ja, den haben sie jetzt runtergerissen.
Der ist runtergerissen, genau. Und es, dahinter sind zwei, drei große Bäume.
Zypressen sind es.
Okay, sie sind gar nicht so groß, aber sie wirken extrem wuchtig, wenn wir jetzt da direkt drunter stehen, die auch so ein kleines Dach drüber machen. Und davor steht eine Bank. Also auf der bist du ganz oft gesessen.
Ja, da bin ich wirklich dann halt gesessen und habe dann nachgedacht und habe in den Himmel geschaut hier. Und was hier auf dem Friedhof wirklich lustig ist, du hast halt auch wirklich Eichhörnchen und Vögel und so natürlich. Und gerade die Eichkatzeln, irgendwie nach einer gewissen Zeit habe ich das Gefühl gehabt, haben sich gedacht, ah, der ist schon wieder da.
Hier an einem Ort, an dem andere trauern und Abschied nehmen oder den wieder andere überhaupt meiden, um nicht weinen zu müssen, gibt es also auch Schönes, Komisches und vielleicht sogar Witziges zu entdecken. Das scheint Axel nach seiner Diagnose zu helfen. Er sagt, er musste den Katheter wegen der Inkontinenz nach der OP nicht länger als eine Woche tragen und konnte dann schon wieder ungehindert zum Spazieren hierher kommen. Eine Befreiung, wie er sagt. Gehen wir einen Schritt zurück. Eine Prostatektomie, also die Entfernung der Prostata, kann bei Prostatakrebs, je nach Risikoeinschätzung, eine der empfohlenen Behandlungsvarianten sein. Bei Axel wurde roboterassistiert operiert, nervenschonend. Wie steht er rückblickend zu dieser Operation?
Ich habe das Gefühl, jetzt, circa zwei Monate nach der Operation, dass ich wirklich ein Glück gehabt habe und dass das sozusagen alle Vorteile dieser Technik inklusive, wie soll ich sagen, also inklusive dem, was man halt im bestmöglichen Fall annehmen kann, jetzt rein körperlich, scheinbar eintreten, was ich was sehr Erleichterndes finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Spaziergang ist es trotzdem keiner, aber es ist wirklich, ich muss sagen, im Nachhinein gesehen, also ich weiß nicht, die Alternativen, die es ja in dem Sinn nicht gab, weil ich habe mehrere Ärzte ja gefragt, respektive von mehreren irgendwie Empfehlungen gekriegt. Mhm. Das haben eigentlich alle zur Komplettentfernung irgendwie geraten. Mhm. Alle.
Ist aber auch irgendwie gut, wenn es dann da keine Zweifel gibt.
Ja, oder? Absolut. Natürlich. Also weil ich, das Interessante für mich war, dass ich, was den Krebs selber und wie man das dann behandelt etc., eigentlich ja schon besser hätte wissen müssen oder können, weil ja mein Vater Prostatakrebs hatte.
Axel war also sensibilisiert. Sein Vater bekam die Diagnose 2022. Axel hatte ihn damals mit zusätzlichen Infos versorgt aus dem Internet, wo er sich Hilfe holen kann. Das hat Axel selbst jetzt bei seiner eigenen Diagnose geholfen, weil er bereits Bescheid wusste. Deshalb spricht Axel damals mit seinem Urologen darüber und er beginnt, seinen PSA-Wert kontrollieren zu lassen, per Blutabnahme und regelmäßig. Mit diesem Wert ist für ÄrztInnen das Risiko einer Prostatakrebserkrankung abschätzbar. Sein PSA-Wert war damals vor 3 Jahren schon leicht erhöht. Deshalb wurde weiter alle halben Jahre kontrolliert.
Engmaschig den PSA genommen, das war erhöht, ist erhöht geblieben.
Und dann kam der Tag, an dem der Wert noch einmal ein bisschen höher war als zuvor. Axel ist verunsichert. Soll er ein MRT machen, eine Magnetresonanztomographie? Damit werden Bilder der Prostata aufgenommen. Sein Arzt meint, dass er das selbst bezahlen müsse, weil es medizinisch nicht angezeigt ist. Axel lässt ein MRT machen. Dabei wird aber nichts Auffälliges entdeckt.
Wir haben weiter kontrolliert. Und dann ist der PSA wieder ein bisschen angestiegen, aber es war immer so, wo er gesagt hat, das kann auch einfach, ja. Er hat gesagt, das kann auch einfach eine Entzündung sein oder irgendwie Stress oder was weiß ich. Und dann haben wir noch ein MRT gemacht und da war wieder gleich Output. Also, unauffällig. Ja. Und da wurde es ihm aber dann unheimlich und er hat von sich aus dann gesagt, wo ich ihm bis heute wahnsinnig dankbar dafür bin, dass da einfach wirklich, ja, es war einfach sehr schlau. Ich will, dass sie von jemand anderem noch angeschaut werden. Und habe mich dann überwiesen. Und da bin ich dann hingegangen und er hat die Überweisung schon draufgeschrieben gehabt, gegebenenfalls Biopsie. Und dort habe ich dann eine Runde diskutieren müssen ein bisschen, weil das einfach, die haben ja auch die MRT sich angeschaut etc. Und haben gesagt, na, das ist da, also es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ja, sofort jetzt Biopsie und so. Auf alle Fälle kam das dann. Biopsie wurde gemacht und ich bin dann eben hin. Und bin da, natürlich geht man mit gemischten Gefühlen hin, weil man macht ja keine Biopsie ohne Grund, aber vom Vorgespräch etc. war jetzt nicht, dass man gesagt hat, oh je, das könnte jetzt Krebs sein. Also das ist bei mir nicht so angekommen. Und dann bin ich da hingegangen und habe das dann relativ knapp und knackig um die Ohren geschossen gekriegt, aus meiner Empfindung. Also habe es ja direkt gesagt gekriegt, ja, also das ist eben Krebs und das muss jetzt nicht jetzt, aber das muss operiert werden und dies und das. Also von der Behandlungsmöglichkeit war sofort irgendwie Operation und da wollte man dann auch gleich direkt Operationstermin möglicherweise sogar schon fixieren und das hat mich völlig überfahren. Mhm. Also das fand ich wirklich sehr schwierig, weil es einfach, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht sind da andere, jeder reagiert anders auf so eine Nachricht, denke ich mir. Aber nein, also für mich war das wirklich einfach zu direkt und zu wenig einfühlsam, muss ich sagen. Und wie ich da gesessen bin und der mir das gesagt hat, war es wirklich so, als würde über die Schulter von dem Arzt mir wirklich sein Knochengerippe zuwinken. Also wirklich winken. So ein Bild einfach irgendwie. Also ich bin grundsätzlich jemand, der eher sehr in Bildern denkt, irgendwie wahrscheinlich auch durchs Berufliche oder durch das, wie ich halt Dinge, die mich halt interessieren und so.
Du arbeitest im Theater?
Ja. Und ich bin aber interessanterweise auch hier am Friedhof draufgekommen, aber viel später erst, dass es hier einen Grabstein gibt, wo ein ähnlicher Tod drauf ist. Und dieser Grabstein war natürlich auch, also ich glaube einfach, dass man natürlich so Bilder dann aufnimmt und die bleiben einem dann.
Axel lässt sich jahrelang regelmäßig untersuchen, seit sein Vater an Prostatakrebs erkrankt war. Aber als das Wort Krebs fällt, bleibt natürlich alles stehen. Ein klassischer Schockmoment, wie Axel das Diagnosegespräch im Krankenhaus beschreibt. Und auch ein Beispiel für nicht besonders empathische ärztliche Kommunikation. Denn was danach hängen bleibt, ist oft weniger das medizinische Detail als der Tonfall, mit dem jemand spricht. Das ist Axel auch gleich bewusst. Deshalb sucht er weiter Hilfe.
Ich muss echt sagen, also wo ich für mich persönlich sagen muss, was mir wirklich unter Anführungszeichen das Leben gerettet hat, war wirklich, dass ich eigentlich, das war mehr ein Reflex als erdacht, direkt zu meinem Urologen gegangen bin. Ich weiß gar nicht, was ich mir erwartet habe, aber ich bin da einfach hin, also wirklich noch so schockstarre und habe dann auch wirklich dann ein Gespräch mit ihm gehabt und bin da wirklich sehr gut aufgefangen worden.
Ah, das ist fein.
Und das, muss ich ehrlich sagen, war was, wo ich im Nachhinein echt nur sagen kann, es geht nichts über wirklich gute Ärzte und dass da einfach die Beziehung auch gut ist dann zwischen Patient und Arzt und dass das gut vernetzt ist, weil das kann dir schon wirklich das Leben wahnsinnig erleichtern. Ja.
Kannst du das noch ein bisschen greifbarer machen oder näher beschreiben, was das, also, genau dir im Gespräch dann so geholfen hat?
Als erstes, glaube ich, war mal das wirklich, was wirklich wahnsinnig hilfreich war, war, dass der sich hingesetzt hat, das mir noch einmal erklärt hat, nachdem er sich den Befund angeschaut hat und als erstes gesagt hat, das machen wir schon, das kriegen wir schon hin. Und eigentlich, glaube ich, gar nicht auf einer fachlichen, sondern nur auf einer menschlichen Ebene einfach einmal vermittelt hat, ist nicht schön, aber kriegt man hin.
Also die Zuversicht vermittelt, Hoffnung
ja,
vielleicht auch.
Ja. Und auch dann sofort gemeint hat, dann schauen Sie, dass dann noch woanders hingehen, eine andere Meinung sich holen auch. Und in dem Gespräch auch definitiv ganz klar war, wenn ich Fragen habe, dann soll ich bitte mich melden. Und er antwortet, so rasch das geht. Und das ist immer möglich gewesen, wirklich
das
rasch.
War dann telefonisch oder per E-Mail?
Das war per E-Mail. Ja. Das war per E-Mail dann und das war wahnsinnig erleichternd irgendwie. Und ich glaube, es ist auch der Satz gefallen, es gibt keine dummen Fragen.
Gleich geht es ihm bei seinem Hausarzt. Beide Ärzte vermitteln ihm das Gefühl, dass er nicht der erste Mensch ist, dem das passiert. Was in dieser Krisensituation natürlich sofort ein wenig Sicherheit schafft. Axel weiß sich zu helfen. Und er hat Zuversicht. Ähnlich wie sein Urologe, der das kriegen wir hin, sagt. Und der ihm vermittelt, dass er damit nicht allein ist. In seinem Umfeld ergeht es Axel gleich.
Mit Freunden, meiner Schwester, da habe ich relativ schnell drüber geredet, mit denen eigentlich. Und sobald klar war, was sozusagen der Fahrplan ist, wie die Therapie sein wird, die Behandlung, auch so ein bisschen vom Zeitlichen, war natürlich, habe ich das auch in der Firma ganz offen kommuniziert und auch wirklich dazu gesagt, bitte offen kommunizieren, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, aus der Ferne sehend, wenn die Leute eben Krebserkrankungen haben und das nicht thematisiert wird, dass dann das große Munkeln und große Tuscheln eigentlich losgeht. Und genau das wollte ich nicht.
Ja. Wie ging es dir dabei?
Beim Aussprechen
und auch sozusagen, okay, ich möchte das gern offen alles besprochen haben.
Also ich habe das instinktiv gemacht und ich würde es aber heute nicht anders machen. Und ich glaube, es ist der klassische Fall von, in dem Fall, Reden ist Platin. Es ist wirklich, ich glaube, darüber reden ist insofern heilsam oder hilfreich, weil man nicht die Energie braucht, das zu verheimlichen. Ich glaube, alles, was man verstecken muss oder verheimlichen will, macht die Sache schwieriger. Und das braucht einfach unnötig Kraft. Also ich erzähle es jetzt nicht der Billerkassierin, aber wenn ich darauf angesprochen wäre, sage ich es natürlich. Also ich habe auch hier im Friedhof Begegnungen gehabt, da hat irgendeine alte Dame, die scheinbar sehr oft zu ihrem toten Mann ans Grab gegangen ist, hat irgendwann zu mir gesagt, na, jetzt geht es schon besser. Und dann hat man wirklich drüber gesprochen. Und sie hat dann nur gesagt, sie reden darüber, die war wirklich eine alte Dame. Aber das war eigentlich ganz nett. Also und wie gesagt, ich glaube, wirklich, in dem Fall Angriff ist die beste Verteidigung, war wahrscheinlich unbewusst sozusagen der Motor, dass ich da von Anfang an so ganz offen umgegangen bin.
Axel spricht also offen, im Freundeskreis, mit KollegInnen, mit seiner Schwester und manchmal auch mit Fremden. Die Offenheit hilft ihm. Später, nach der OP, hat aber nicht mehr so ein starkes Bedürfnis, darüber zu sprechen. Das verunsichert sein Umfeld. Geht es dir eh gut, fragen sie? Ja, sagt Axel, ich brauche nur meine Ruhe. Es ist also auch wichtig, genau zu wissen, wann geredet werden muss und wann vielleicht das meiste gesagt ist. Das kann sich ja auch schnell wieder ändern. Die schwerwiegendsten Änderungen nach solch einer Operation, wie Axel sie hatte, sind sicher Inkontinenz- und Erektionsprobleme. Da kann schnell große Scham aufkommen, wenn der Körper nicht mehr so funktioniert, wie man es gewöhnt ist. Wie geht es ihm damit?
Mit Katheter wie mit Einlagen habe ich meine Schrecksekunden hinter mir. Also ich habe wirklich schon die Momente gehabt, wo ich unterwegs war und dann war entweder, weiß ich nicht, ich zu ungeschickt, dass ich das richtig zumache. Oder irgendwie dann die Einlage doch, obwohl sie mir sehr dick vorkam, nicht dick genug und ich war wirklich von oben bis unten nass. Und da war es dann so, das war für mich was Furchtbares, das war ganz grauenhaft. Und ich finde auch nach wie vor diese Einlagensituation wirklich nicht sehr angenehm, um es vorsichtig zu formulieren. Also es ist wirklich was, wo man sehr vor Augen geführt kriegt, was Kontrolle oder Selbstkontrolle über den Körper bedeutet eigentlich und wie schnell es gehen kann, dass das weg ist. Und das finde ich persönlich, ich finde das wahnsinnig würdelos für mich.
Wie ist dir dann wieder gelungen, wie du sagst, Selbstkontrolle über den Körper, die Kontrolle über deine Blase zurückzubekommen?
Na, so ganz haben wir es eh noch nicht.
Okay.
Aber wir arbeiten weiter dran. Ja. Nein, aber es ist viel besser schon, um Gottes Willen. Natürlich Beckenbodentraining. Und dann kommen die guten Ratschläge natürlich von allen Seiten, was man jetzt tun soll und nicht. Und Ratschläge können auch Schläge sein. Aber ich muss sagen, wo ich einen eklatanten Sprung erlebt habe, ich bin ein Teetrinker, war, wie jemand zu mir gesagt hat, lass einmal Pfefferminztee weg, schwarzen Tee weg, trink eher einfach ein Wasser. Und ich muss ehrlich sagen, das war wirklich ein Sprung von einer Einlage pro Tag, innerhalb von einem Tag. Mhm. Also weil scheinbar da Wirkstoffe drin sind, die scheinbar auch treibend wirken.
Okay. Mhm.
Also so Dinge. Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, das Beckenbodentraining ist natürlich wichtig und gut. Und ich habe da eine sehr gute Therapeutin auch. Machen muss das natürlich selber. Mhm. Und das ist nicht immer lustig. Also es gibt wirklich Erheiternderes. Aber es gehört halt dazu. Und wenn's
so wie jedes Training. Manchmal ist es spannend, manchmal ist es extrem langweilig. So. Und du möchtest das am liebsten sofort wieder aufhören.
Das stimmt, ja. Absolut. Und was einfach... Ich glaube persönlich, dass ich immer wieder, und da bin ich sehr dran geblieben, weil ich einfach, für mich ist eigentlich der Ort, wo ich am besten abschalten kann, ist der Wald, die Natur.
Ja, dann weißt du schon, wo wir beim nächsten Mal hin.
Ja, gerne. Gerne, die ersten Ausflüge habe ich schon hinter mir. Also, da habe ich mir, also wie gesagt, und ich habe auch das Gefühl, dass das wahnsinnig viele gehen, also dieses gleichmäßige Bewegen, auch dafür natürlich sinnvoll ist und gut. Mhm. Und ich habe jetzt auch wieder angefangen, Yoga machen, vorsichtig. Also, das ist schon, ich glaube, es ist eine Mischung aus mehreren Dingen. Es ist nicht nur das eine. Und es ist jeder Mensch anders. Mhm. Und ich habe mit Beckenbodentraining schon vor der OP begonnen.
Beckenbodentraining, Bewegung, Geduld. Und manchmal hilft auch ein simpler Tipp. Axel lacht, als er das erzählt. Der Humor ist ihm zum Glück geblieben. Und wie sieht es mit der Erektion aus? Er bekommt ein durchblutungsförderndes Medikament und auch eine Penispumpe.
Und ich muss sagen, also diese Pumpe am Anfang, das war schon irgendwie sehr interessant. Also ich finde die nicht sehr sexy, aber ich glaube, die findet keiner sexy. Das ist
was Mechanisches dann plötzlich.
Naja, es ist wirklich eine ganz interessante Geschichte. Aber ich muss sagen, also ich habe schon relativ bald gemerkt, dass dieses Thema mir irgendwie nicht schlimm sein sollte mal, also weil ich schon gemerkt habe, dass da unten sich was bewegt, also wie man es von früher auch kannte oder so, als in der Nacht. Und dann irgendwann wirklich auch...
Das heißt,
dann,
du hattest nächtliche Erektionen?
Naja, Anflüge am Anfang, würde ich sagen. Und es ist dann so schon, dass es jetzt eigentlich nicht 1:1 natürlich, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich 2 Monate oder 2,5 Monate nach der OP bin, auch ohne die Pumpe geht es, dass da was kommt.
Super.
Also, es
da höre ich auch andere Geschichten.
Das ist komplett verschieden, aber auch bei den Menschen. Mhm. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich kriege das von der Problematik, kriegt man sich auch in den Selbsthilfegruppen mit. Mhm. Ich habe ein bisschen Hemmungen, darüber zu sprechen. Nicht jetzt, weil ich es in irgendeiner Form schnabel finde, sondern weil ich einfach auch niemanden zu nahe treten will, der da wirklich drunter leidet und das nicht geht. Ja. Weil das kriege ich mehrfach mit im Umfeld und das ist, glaube ich, wirklich nicht schön. Und ich habe davor auch, sage ich ganz ehrlich, panische Angst gehabt.
Aber es ist ja so, wie du jetzt aus deiner Erzählung und von deinem Erleben berichtest, kann es ja auch anders sein.
Natürlich.
Es kann ja auch so sein, dass es relativ bald wiederkommt.
Ja, natürlich. Aber ich muss sagen, ich bin grundsätzlich im Leben eher so, dass ich bin kein Pessimist, aber ich sage immer, ich bin ein Realist. Und ich schaue mir die Dinge an und schaue mir sehr wohl an, wo da was sein kann und bleib immer so leicht abwartend.
Bei so einer Krebsdiagnose kann Gelassenheit helfen. Das beschreibt Axel schön. Und Akzeptanz der Veränderung. Nicht nur an seinem Körper, auch im Inneren. Beispielsweise in seiner emotionalen Reaktion auf Situationen des Alltags. Das ist eine jener Veränderungen nach einer Krebserkrankung, von der viele Krebsüberlebende berichten.
Sie hat mich dahingehend verändert, dass ich auf der einen Seite bei ganz vielen Dingen nur milde lächle und mich nicht mehr aufrege, weil ich mir einfach denke, wie banal, wie unwichtig. Weiß ich nicht, wenn mich Lärm früher gestört hat, wo ich wirklich ausrasten hätte können, denke ich mir heute, gebitte. Ist wurscht. Ja. Und bei anderen Dingen zum Beispiel, wo ich früher nicht einmal so dringend drüber nachgedacht hätte, dass ich richtig gach werden kann. Also Beispiel...
Mit gach wärst du wütend?
Ja, wütend. Mhm. Dass man wirklich wütend werden kann. Beispiel, weiß nicht, du stehst irgendwo an der Kasse und es ist stressig und dann fängt einer hinter dir an, in guter alter Manier zum Schimpfen und geht,
zweite Kasse, bitte.
Und geht die Kassierin an und ich habe mich dann wirklich ertappt oder nicht ertappt, das ist schon passiert gewesen dann. Ich habe mich wirklich nur umgedreht und habe den gefragt, ob er ein bisschen deppert ist. Das hätte ich nie gemacht früher. Und da war aber auch dann Ruhe im Gebüsch, also da war nichts mehr dann. Und das sind so Dinge, oder dass ich einfach merke, dass man schon noch sensibler ist, also in mehrere Richtungen. Einfach, also man ist auch angerührter, also ist schon so. Jetzt nicht bezüglich Krebs generell, ist es einfach so. Dass ich dann auch sehr schnell mir denke, um Gottes Willen, jetzt den muss ich zurückrufen, der hat schon zweimal angerufen. Wo ich mir dann denke, nein, eigentlich musst du gar nichts. Also einerseits eine gewisse Gelassenheit und natürlich auf der anderen Seite ist es schon so, und das habe ich vorher eben gemeint mit dem, dass ich sage, ich habe das Gefühl, ich mache es verkehrt herum oder umgedreht von der Reihenfolge, dass ich jetzt teilweise wirklich Situationen habe, wo ich mir denke, das stimmt von der Reihenfolge nicht, der Krebs ist rausoperiert. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche, bin ich in der Früh aufgewacht, schweißgebadet, und habe mir gedacht, um Gottes Willen, wie wird das werden bei der Operation? Also so aus dem Traum kommend, so als wäre das noch gar nicht passiert. Und also, ja, also das ist schon, es gibt kein gewöhnlich und ungewöhnlich, glaube ich, bei der Krankheit, aber das ist was rational nicht leicht zum Fassen ist, glaube ich. Für mich ja auch nicht, aber auch fürs Umfeld ist es, glaube ich, manchmal wirklich nicht nachvollziehbar, denke ich mir.
Und ich glaube, rauszuhören, dass es dich auch überrascht, oder?
Absolut. Es entsetzt mich manchmal richtig. Und ich habe Momente manchmal, wo ich mir, natürlich bin ich ja nach wie vor regelmäßig in Psychotherapie, aber wo ich wirklich dastehe und mir denke, ich bin ratlos. Ich weiß nicht, wie ich jetzt mit dem Gefühlszustand umgehen soll.
Was machst du dann damit, mit dieser Ratlosigkeit?
Also man probiert es mit den klassischen Dingen wie Atemübungen, Ablenken, mit den Dingen natürlich. Ja. Gelingt manchmal nicht.
Ja. Oder also manchmal wirkt es schon, manchmal hilft es.
Ja, es ist, ja, aber das ist ja immer so mit diesen Dingen irgendwie.
Einmal geht es nicht.
Und manchmal muss man es einfach akzeptieren, wie es ist. Ist so. Und dann wartet man halt auf die nächste Therapiestunde und geht dann dahin und dann spricht man drüber und dann bringt es die gewünschte Erleichterung oder eben auch nicht. Aber das ist was, wo ich sagen muss, dadurch, dass ich wirklich viel Therapieerfahrung habe, man muss dranbleiben und konsequent bleiben und diszipliniert auch darin, dass man Dinge aushält. Und ich glaube, das Wichtigste ist bei den Dingen, dass man wirklich sich dann selber die Zeit gibt. Und ich muss in dem Fall wirklich, wirklich sagen, also ich bin wahnsinnig froh, dass ich in der Situation bin, in der ich jetzt bin, von dem her, wie ich die Reaktionen vom Arbeitsumfeld und auch vom privaten Umfeld gekriegt habe, dass ich mir öfter den Satz höre, nimm dir die Zeit, die du brauchst, als den Satz, wann wird's wieder oder wann geht's wieder. Was ich wirklich, also ich glaube, das kann man nicht hoch genug einschätzen, das ist wirklich einfach ein wahnsinniges Geschenk. Weil man ja selber schon, also ich zumindest, würde dazu tendieren, mir nicht die Zeit zu geben. Grundsätzlich bin da eher ungeduldig. Aber es ist ja wahr. Also man muss da jetzt durch und es dauert einfach. Ist so. Und es wird besser, da bin ich mir ganz sicher. Es muss besser werden. Man hatte die Erfahrungen früher schon gemacht, also warum soll es jetzt nicht funktionieren?
2 Monate nach der Operation ist Axel offenbar krebsfrei. Regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen folgen natürlich noch. Die onkologische Rehabilitation steht an. Der Antrag ist gemacht, die Bewilligung steht aber noch aus und damit auch der Termin für die Onkoreha. Und danach ist die große Frage, wie steigt er wieder in die Arbeit ein? Emotional aber steht er noch zwischen den Welten, zwischen Erleichterung und Unsicherheit. Die Angst vor der Wiedererkrankung ereilt ihn bei jeder Blutabnahme. Das ist völlig normal nach so einer Erfahrung. Auch das Untersuchungsergebnis, dass er jetzt offenbar krebsfrei ist, das kann er immer noch nicht ganz fassen.
Und ich sage ehrlich, ich habe es gelesen, habe es zur Kenntnis genommen und es ist wie, als ob da ein Abstand zwischen mir und diesem Zettel wäre. Also ich spüre das auch nach wie vor nicht.
Hier schließt dann die nächste Folge in dieser Serie an. Axels Story ist nämlich eine Fortsetzungsgeschichte. Wie es in Axels Leben weitergeht, hörst du in etwa 3 Monaten. Bis dahin drücke ich Axel die Daumen, dass sich die Folgen der Operation weiter bessern und sich vielleicht auch seine emotionale Distanz abschwächt. Obwohl ich, wenn ich an meine eigene Krebserkrankung zurückdenke, weiß, dass das dauern kann. Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung beim Mann. Axel ist nur ein Patient von vielen. Krankheits- und Bewältigungserfahrungen sind sehr individuell. Axels Geschichte ist nur ein Beispiel, wie Diagnosestellung, Krebstherapie und der Umgang mit der Krankheit aussehen können. Bei dir stellt sich die Situation vielleicht vollkommen anders dar. Aber vielleicht ist auch der eine oder andere Impuls aus Axels Geschichte dabei, den du in dein Leben einbauen möchtest. In den Shownotes findest du Links zum Weiterlesen und dazu passende Folgen zum Weiterhören. Schreibe mir, was du aus dieser Folge mitnimmst. Als Kommentar auf Social Media, Spotify oder Podigy oder per E-Mail an podcast@alexandergreiner.com. Hat dir diese Folge gefallen? Dann bewerte den Podcast mit 5 Sternen in jener App, in der du ihn gerade hörst und abonniere ihn. Das hilft anderen Menschen, ihn schneller zu finden. Dieser Podcast finanziert sich durch Community-Mitgliedschaften. Wenn du das gut findest, unterstütze die Arbeit daran. Du erhältst zu jeder Folge ein E-Mail mit ergänzenden Inhalten. Mehr dazu auf alexandergreiner.com/support. Entwicklung und Produktion des Podcasts sind gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, ein Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Die Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Sie geben persönliche Erfahrungen von Betroffenen wieder und sollen zum Nachdenken anregen, Orientierung bieten und Gespräche ermöglichen. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team. Für diesen Podcast biete ich Mitgliedschaften an. Zu jeder neuen Folge erhältst du einen Newsletter mit den Lessons Learned und dem, was bei Krebs hilft. Deine Mitgliedschaft wiederum hilft mir, an diesem Podcast zu arbeiten. Mehr dazu auf alexandergreiner.com/support.